Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Würfelhaus, der Podcast für alle Eltern, deren Kinder in der Grundschule nicht scheitern sollen. Es geht hier allerdings nicht nur um Zahlen oder Matheprobleme, sondern um all das, was Eltern und Kinder beim Lernen bewegt und was sie auch wirklich brauchen. Zum Beispiel Beziehung, Vertrauen, Haltung und sie brauchen Erwachsene, die hinschauen, Situationen aus verschiedenen Richtungen bewerten und beleuchten und am Ende in der Lage sind, positive Entscheidungen zum Wohle ihrer Kinder zu treffen. Ein Podcast, der zuhört, erklärt und begleitet. Alle Menschen um mich herum befinden sich gerade im Sommerfieber und das nehme ich zum Anlass, um über das Thema Ferienzeit, Übungszeit zu reden. Ist Ferienzeit Übungszeit? Ja oder nein? Das werden wir klären und wir werden auch darüber reden, was dein Kind vorbereiten kann für die nächste Klassenstufe, was es aber auch können sollte und das in Bezug auf das Thema Rechnen oder Mathe. Ich möchte gerne starten mit der Frage, soll ich in den Ferien mit dem Kind üben? Ja oder nein? Wie viel? Oder soll es eine Pause haben? Es hat ja jetzt endlich mal ein wenig Ruhe verdient. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Eltern, die wir begleiten vom Würfelhaus, die wissen ganz genau, die Ferienzeit muss genutzt werden zum Aufholen. Das ist sehr wichtig, denn wann soll denn dein Kind denn die Mathe-Themen, die es verpasst hat oder die es noch nicht gut verstanden hat, denn aufholen? Wann? Ne, du weißt ja, die Schule macht immer relativ Stress, also die gehen auch immer weiter mit dem Thema und dein Kind muss ja hinterherkommen und dann ist ja nach den Ferien mal eine kurze Wiederholungszeit, aber dann geht es ja direkt im nächsten Stoff wieder weiter. Also nutze die Zeit, das gebe ich meinen Eltern, die wir begleiten, immer als Tipp, nutze die Ferienzeit, um den Rucksack deines Kindes, den es quasi zum Aufholen noch, was es alles noch drin hat, um den kleiner zu machen, wenn nicht sogar um den ganzen Rucksack abzuarbeiten. Und ich rede nicht von dem Bündel Arbeitsblättern, die dein Kind vielleicht mit nach Hause bekommen hat, um in den Ferien die Dinge aufzuholen. Lass das sein. Das ist ganz wichtig, dass du nicht denkst, dass du das üben musst, was dir die Schule gegeben hat, sondern übe bitte das, was dein Kind wirklich noch nicht verstanden hat. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Das muss natürlich auch passen zum Kind. Es muss natürlich auch ein Verständnis treffen des Kindes. Ja, die Grundlagen deines Kindes müssen da sein. Sonst kann es das, was du mit ihm übst, gar nicht wirklich verarbeiten. Und ich verstehe alle Kinder, dass sie keine Lust mehr haben, im Sommer oder in den Sommerferien zu üben, weil Mathe einfach schon zu blöd ist für die Kinder oder zu sehr nicht gemocht wird, sage ich mal. Ja, also die große Frage des Übens muss ich ein bisschen auseinandernehmen. Ich würde definitiv üben, wenn du aufholen musst. Das habe ich eben schon erklärt. Ich würde aber auch definitiv üben, wenn du nicht aufholen musst, sondern wenn dein Kind quasi ganz gut mit der Klasse mitkommt. Ich rede jetzt hauptsächlich vom Fach Mathematik. Wenn dein Kind ganz gut mitkommt, dann solltest du dennoch in den Ferien immer ein wenig wiederholen. Du kannst in den Ferien das ganze Übungsthema ein bisschen verändern. Du bist vielleicht im Urlaub, am Meer oder sonst wo, dann wird es natürlich die Tageszeit sein, die du ändern kannst. Jetzt kannst du mal morgens mit deinem Kind üben, weil es nicht in die Schule geht. Ja, du kannst aber auch abends später üben, weil das Kind vielleicht auch länger aufbleiben darf. Also da bist du flexibel. Da würde ich auch tatsächlich mal ein bisschen was anderes reinbringen. Ja. Und du kannst natürlich auch die Dauer verändern. Du musst jetzt in den Ferien nicht so lange üben, wie du das vielleicht gemacht hast vorher. Das würde ich definitiv so ein bisschen variieren. Ich würde vielleicht auch mehr spielerisch üben. Ja, aber ich würde tatsächlich üben. Wie gesagt, auch bei Kindern, die mit der Klasse ganz gut mitkommen, weil es geht ums Prinzip. Lernen ist eigentlich ein Prinzip, dass man jeden Tag, ja, Lernen ist eigentlich ein lebenslanger Prozess und man sollte jeden Tag am Ende resümieren, was habe ich heute gelernt? Was habe ich heute Neues gelernt? Was ist mir über den Weg gelaufen, was ich vorher nicht gekannt habe? Jeden Tag lernt jeder etwas dazu. Deswegen mein Tipp, mach es doch so, dass du dich abends mit der Familie triffst. Ihr habt ja jetzt Ferien, da hat man vielleicht auch mehr Zeit zum Reden. Wir treffen uns jeden Abend und sprechen darüber, was haben wir denn heute Neues gelernt, Neues erfahren, Neues erlebt. Ne? In jeder Erfahrung steckt oder in jedem Erleben steckt ja auch ein Lernen drin. Warum sage ich das? Weil ich merke, dass das Lernen an sich so einen negativen Touch kriegt, wenn Kinder in der Schule sind, vor allem wenn es in der Schule nicht so gut funktioniert. Dann ist Lernen immer so ein bisschen das negative Ding, ja, das Kind will nicht lernen, es will nicht, weil Lernen ist gleich Üben und Üben ist gleich etwas, was ich gar nicht gerne mag, vor allem Mathe üben oder auch Deutsch, das ist den Kindern dann zu lästig und jetzt wollen sie mal ihre Ruhe davon haben, ja, da haben wir Verständnis, ich will auch in den Ferien Dinge nicht machen, die ich sonst machen muss, vielleicht die mir auch schwerfallen, ne? Aber es geht, wie gesagt, ums Prinzip. Lernen sollte für dein Kind einfach wieder was Schönes sein, was Spannendes, etwas, das ich dem anderen mitteilen will. Ich habe was Neues gelernt, ja. Das kannst du jetzt in den Ferien gut nochmal so ein bisschen drehen, ja. Und zum Beispiel abends der Familie vorstellen, was dein Kind, also was der Bruder, die Schwester jetzt heute zum Beispiel in Mathe geübt hat, Neues gelernt hat, dazugelernt hat, schneller geworden ist, bei welchen Aufgaben und so weiter. Na, man kann das wirklich so als Familienritual dann auch gestalten. Das würde ich dir als Tipp mitgeben, damit, wenn dein Kind sagt, nein, ich habe jetzt Ferien, ich will nicht üben, damit das einfach wieder einen anderen, ja, eine andere Sichtweise bekommt, auch für dein Kind. Ja. Und natürlich kann es auch Dinge als ich habe gelernt erzählen, die andere Bereiche betreffen. Zum Beispiel, ich habe heute einen Fisch gesehen, den habe ich noch nie gesehen. Oder ich habe heute eine Muschel gefunden und ich habe herausgefunden, ist es die oder die Muschel. Oder ich bin heute über Steine gelaufen und hätte nicht gedacht, dass meine Füße, dass das so wehtut oder so piekst oder eben nicht wehtut, was auch immer. Also etwas, das dein Kind erfahren hat, was es heute gelernt hat. Und da gehört Mathe und Deutschland einfach mit rein. Heute Morgen haben wir 10 Minuten geübt und das habe ich gelernt. Aber ich habe auch noch gelernt und so weiter, ja. So, mir geht es aber auch darum, also das war der eine Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, vielleicht nochmal zu verändern, das Lernen, das schulische Lernen einfach vielleicht einen anderen Geschmack bekommt, ja. Natürlich ist es auch die Verantwortung der Lehrkräfte und der Schule selbst, Lernen als nicht so negativ, dass es nicht so negativ beim Kind entsteht oder ja, der Gedanke einfach nicht so negativ ist daran. Aber du hast ein Kind zu Hause und du kannst Dinge verändern, du kannst es nicht von der Lehrkraft verlangen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also verändere du etwas für dein Kind. Der zweite große Aspekt, also ich habe 3 große Aspekte. Der erste war, wenn dein Kind aufholen muss, weil es vielleicht Dinge noch nicht gut kann, dann solltest du die Ferienzeit nutzen. Aber auch da gib nicht so viel Stress rein, sondern mach das, wie ich gesagt habe, ein bisschen spielerisch. Ja, aber konzentriere dich auf die Themen, die dein Kind braucht. Das ist total wichtig. Ich werde noch darüber reden, was es können sollte. Und ich werde auch darüber reden, wie du die nächste Klassenstufe vorbereiten kannst. Aber wenn ein Kind Rückstände mitbringt, also schon quasi Dinge jetzt innerhalb des Schuljahres mitgenommen hat, die es eben noch aufarbeiten muss, ja, dann solltest du auch die richtige Methode haben. Gerade in Mathe ist es total wichtig, dass dein Kind schnell aufholt. Diese 6 Wochen Ferien, die muss es nutzen und die müssen gut genutzt werden. Und fang da nicht auf keinen Fall von vorne an oder wiederhole ständig irgendwas, was es vielleicht auch wirklich noch nicht gut kann, weil die Wiederholung ist nicht der Hebel, sondern die richtige Übung. Ja? Deswegen, wenn dich das interessiert und du Würfelhaus noch nicht kennst, dann schau da gerne mal rein, weil Würfelhaus ist eine super Methode, um schnell, vor allem in so großen Zeiten wie Ferien, ist es ideal, schnell mit Würfelhaus die Themen aufzuholen, die bisher nicht verstanden wurden oder bisher ein bisschen schwierig waren für dein Kind. Das war also der große Aspekt des Aufholens. Dann hatten wir einen Aspekt des, einen anderen Blickwinkel wieder fürs Kind auch, einen anderen Blick aufs Lernen zu nehmen. Das war der zweite Aspekt, den ich für dich so ein bisschen aufdröseln wollte. Und der dritte Aspekt ist die Routine. Ja, also üben oder trainieren, wie man auch immer dazu sagen möchte, ist etwas, was sehr wichtig ist. Es ist ein Lebensprinzip quasi, weil stell dir vor, dein Kind würde nicht jeden Tag die Zähne putzen. Die Zähne würden irgendwann faul werden und kaputt gehen. Ja? Oder dein Kind muss auch bestimmte Dinge jeden Tag tun, wie zum Beispiel schlafen, essen und so weiter. Das sind Grundbedürfnisse. Klar gehört da Mathe nicht mit rein, das will ich damit nicht sagen. Aber es sind Routinen, die dein Kind macht und es nicht mehr hinterfragt. Ja? Und das ist der springende Punkt. Warum hinterfragt es das nicht? Ja? Weil es sich daran gewöhnt hat. Das hat vielleicht mal zu einer bestimmten Zeit versucht, die Mama zu überreden, denn heute muss ich doch keine Zähne putzen, oder? Oder vielleicht auch vielleicht so zu tun, dass die Mama das nicht merkt oder der Papa, ich habe heute keine Zähne geputzt, aber ich sage es nicht, ja. Das ist sicherlich vorgekommen, aber in der Regel ist es so, dass dein Kind sich daran gewöhnt hat, wir putzen die Zähne morgens und abends, ja. Wir essen was, wir trinken was. Das sind Routinen, wir gehen schlafen und wir lesen vielleicht noch eine oder wir besprechen noch den Tag oder wir lesen noch eine Geschichte vor. Irgendwelche Routinen und Rituale kennt dein Kind und hinterfragt sie auch nicht mehr. Und üben sollte ebenso eine Routine werden für dein Kind, die es nicht mehr hinterfragt. Diesbezüglich kommt mir Folgendes in den Sinn. Wir wissen zum Beispiel auch aus der Forschung, dass Menschen, die diszipliniert arbeiten oder trainieren oder üben jeden Tag, dass das mehr zum Erfolg führen kann oder führt als Kinder oder Menschen, die talentiert sind. Also Disziplin schlägt Talent, sagen wir immer. Ja, das heißt nichts anderes als, wenn dein Kind diszipliniert jeden Tag übt, Mathe übt, Deutsch übt, Lesen übt, was auch immer, dann wird es erfolgreich sein. Ja, in seinem Tempo natürlich, ne? Und da, wo es steht. Es wird auf jeden Fall weiterkommen. Und das ist das, was dein Kind lernen kann und mitnehmen darf, ist, wenn ich dranbleibe, dann komme ich weiter. Ne? Jedes Idol, jeder Sänger, jeder Tänzer, Tänzerin, ja, übt jeden Tag, trainiert jeden Tag, jeder Marathonläufer trainiert, jeder Klavierspieler trainiert, ja, also jeder, der was erreichen will, macht das regelmäßig und trainiert und wird immer besser damit, ja. Also ich stecke mir ein Ziel, ich arbeite auf das Ziel hin und ich schaffe das Ziel. Das ist das, was wir eigentlich den Kindern mitgeben möchten. Ja, wenn du was erreichen willst, dann kannst du es erreichen. Aber das geht nicht, ohne dass du was tust dafür. Das Tun, die Handlung ist der Motor für das Erreichen eines Ziels. Ja, also wenn du das jetzt auf die Ebene überträgst, dann kann man sagen, übe weiter mit deinem Kind, jeden Tag, ja, sodass es in der Routine bleibt. Und klar, es hat Ferien, es darf sich erholen, es darf spielen, aber das darf es ja auch sonst auch. Ne? Vielleicht fallen da bestimmte Dinge weg, also morgens die Schule und so weiter, das ist schon mal ein großer Freiraum. Ja, und der ist ja auch da und der wird gefüllt mit Zeit, mit dir, mit der Familie, mit den Geschwistern, mit den Freunden, sonst wie. Der wird gefüllt. Aber das Weiterkommen, das Üben bleibt da. Ne? Das machen wir jetzt jeden Tag einfach so weiter. Ich weiß von Menschen, die im Studium, ja, die nicht viel geübt haben oder nicht so wirklich studiert haben, sondern die Zeit anders verbracht haben, dass die dann immer in den Klausuren Probleme hatten. Und Studenten und Studentinnen, Freunde und Freundinnen von mir, die immer dran geblieben sind, die einfach immer weitergemacht haben, die haben ohne Probleme ihre Abschlüsse geschafft. Also das nochmal ist ein Lebensprinzip. Ich nenne es die Macht der kleinen Dinge. Gibt es, glaube ich, ein Buch dazu auch. Das heißt Light Edge. Ja, ist ein bisschen einfach geschrieben, aber zeigt diese große, diesen Hebel auf. Es ist ein Hebel eigentlich für den Erfolg deines Kindes. Okay, also die Frage, ob du üben sollst oder nicht in den Ferien mit deinem Kind, habe ich jetzt, denke ich, glaube ich, vielfältig angeschaut und beantwortet. Ne, aus dem Blickwinkel des Aufholens, ja, aus dem Blickwinkel des ein anderes Lernen als was zu verstehen, was gut ist für mich, was ich sowieso mache, was ich auch mit Freude mache, ja. Und aus dem Blickwinkel heraus, dass ich eine Routine schaffen möchte für das Lernen, auch wieder ja. Also ganz klares ja, von meiner Seite für das Üben in den Ferien. Und wie gesagt, gestalte es einfach anders, rede mit deinem Kind darüber, wie sollen wir das tun in den Ferien? Wann sollen wir es tun? Wie lange sollen wir üben? Ja, was genau sollen wir üben? Du darfst da mitbestimmen. Ist sowieso ein großer Katalysator fürs Kind, wenn es in das Lernen mit einbezogen wird, wenn es mitreden darf in Bezug auf das Lernen. Das ist sehr wichtig. Also Kinder brauchen das, dass sie auch sagen dürfen, nein, ich möchte jetzt lieber das üben. Frag dein Kind auch, ne, was denkst du denn, was wir noch üben sollen? So, und jetzt kommen wir dazu, was sollte denn dein Kind überhaupt können jetzt zum Ende der Klassenstufe? Und ich gehe die Klassenstufen einfach mal ganz grob durch, nicht im Detail, es wäre zu viel, aber einfach so mit den großen mathematischen Themen. Dein Kind kommt vielleicht gerade aus dem Kindergarten in die Schule, dann ist es eher vorbereitend, das werde ich nachher besprechen, deshalb beginne ich damit jetzt mal mit der ersten Klasse. Dein Kind ist Ende erster Klasse, was soll es alles können? In Bezug auf Rechnen oder Mathematik. Und du hast ja mitbekommen, dass dein Kind in diesem Schuljahr vor allem im Zahlenraum 10 und 20 gearbeitet oder geübt hat. Im Zahlenraum bis 10, das war das erste Halbjahr. Das zweite Halbjahr ist dann meistens Zahlenraum bis 20. Ich habe jetzt auch Eltern mit bei uns im Kurs, die haben gesagt, die haben gerade erst angefangen mit dem Zahlenraum bis 20, zumindest mit der 10er Überschreitung. Das ist ein bisschen spät. Also eigentlich sollte jetzt am Ende der ersten Klasse, sollte der 10er Übergang bei deinem Kind schon gut geläufig sein. Plus und Minus. Beides im Zahlenraum bis 20. Also das heißt, die Schule macht in diesem ersten Schuljahr alles, was das Rechnen im Zahlenraum bis 10 betrifft. Das sind die wichtigen Themen, vergleichen, zerlegen, aber auch Plus und Minus. Und dann wird das übertragen in den Zahlenraum bis 20, auch wieder zerlegen, vielleicht ein bisschen ergänzen, Platzhalteraufgaben, Plus und Minus bis 20 und dann auch noch die 10er Übergänge, also Aufgaben wie zum Beispiel 8 plus 7 oder 15 minus 9. Sollte dein Kind da Schwierigkeiten haben, sollte dein Kind das noch nicht können, dann musst du das auf jeden Fall üben, weil nach der ersten Klasse, zu Beginn der zweiten Klasse, wird das nochmal wiederholt. Der Zahlenraum bis 20 ist dort nochmal Thema, ein paar Wochen lang. Warum? Weil die Lehrkräfte wissen, die Kinder kommen aus den Ferien, haben wieder vieles vergessen. Na, da kommt die das Übungsritual, das bei vielen Eltern eben nicht da ist. Ja, und dann wiederholen es die Lehrkräfte einfach nochmal. Sie wollen ja auch die Kinder dort abholen, wo sie jetzt wieder, ne, wo sie gerade vor den Ferien waren, bevor sie jetzt dann mit dem neuen Zahlenraum einsteigen. Ja. Aber, und das ist genau das, was ich immer so schwierig finde, zu Beginn der zweiten Klasse, dieses Wiederholen des Zahlenraums bis 20 finde ich ganz schwierig, weil dein Kind, dein Erstklasskind, hat es jetzt schon ein halbes Jahr gemacht, ja, mindestens, und wird es jetzt nochmal wiederholen, wenn es eine Zählstrategie aufgebaut hat, 8 plus 7 nur mit den Fingern rechnet oder 15 minus 9 nur mit den Fingern rechnet, dann wird es sich schwer tun im Zahlenraum bis 100. Ja, das kann ich jetzt schon sagen, weil es ist definitiv so, dass die Grundlagen hier schon gelegt werden in der ersten Klasse, damit es in der zweiten Klasse leichter wird. Ne? Und dann schau mal, wenn deine Lehrkraft, was sie sicher tun wird, den Zahlenraum bis 20 zu Beginn nochmal wiederholt, ja, dann bleiben dir nur noch wenige Monate, um alles zu üben, was in der zweiten Klasse gefordert ist. Davon werde ich gleich sprechen. Ich werde nochmal die erste Klasse fertig besprechen, damit du da auf jeden Fall ganz klar bist, was du tun sollst. Also, wenn dein Kind hier Zählstrategien aufgebaut hat bei Plus, Minus im Zahlenraum bis 10, 20, vor allem auch bei den 10er-Übergängen, dann musst du da auf jeden Fall nochmal nachjustieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht schon gemacht hast, aber an deine Grenzen gekommen bist. Und dann ist der klare Impuls von mir oder der klare Vorschlag von mir, schau dir mal Würfelhaus an. Es ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, um schnell die 10er-Übergänge nachzuüben. Wir schauen ganz genau, wo dein Kind steht oder leiten dich an, dass du schauen kannst, wo dein Kind steht. Wir machen dir einen Übungsplan, der dein Kind so schnell wie möglich dahin bringt, wo die anderen auch sind. Und wir bereiten mit dir dann schon den nächsten Zahlenraum vor. An der Stelle muss ich das so erwähnen, weil es ist tatsächlich eine schwierige Phase. Ne? Okay, also ein bisschen hat dein Kind in der ersten Klasse auch vielleicht mit Geld gearbeitet. Vielleicht hat es auch schon ein bisschen was mit Uhrzeit gemacht. Ja, das ist nicht ganz so wichtig, weil es kommt in der zweiten Klasse nochmal. Da wird es allerdings ein bisschen mehr vertieft, aber in der dritten Klasse wird es dann, sage ich mal, großes Thema sein, dann sollte dein Kind auch mit diesen Übertragungsthemen klarkommen. Jetzt im Moment finde ich es gar noch nicht schlimm, wenn dein Kind mit Geld oder Uhrzeit noch nicht so vertraut ist. Das wird sich hoffentlich noch bessern. Auch dazu kann ich dir Tipps geben, beziehungsweise auch da helfen wir den Eltern weiter. Das sind große Themengebiete, die eigentlich alle darauf aufbauen, dass das Kind sicher verstanden hat, was Zahlen und Mengen bedeuten und sicher in dem Zahlenraum rechnen kann. Kommen wir zu der zweiten Klasse. Wenn dein Kind in der zweiten Klasse, jetzt Ende der zweiten Klasse gerade ist, ja, und die Sommerferien mit dir zum Aufholen quasi sich, ja, oder in den Sommerferien jetzt aufholen will, dann ist die Frage, was soll es können? Es muss die Zehnerübergänge können und es sollte mal und geteilt auch im Ansatz können. Also die Malreihen auf jeden Fall, Malaufgaben ausrechnen können, geteilt, viele Kinder können noch nicht wirklich geteilt, ist nicht ganz so schlimm. Auch wenn noch ein paar Malaufgaben noch nicht so flüssig sind, finde ich das auch nicht so schlimm. Allerdings in der zweiten Klasse wurde bei deinem Kind der Zahlenraum bis 100 eingeführt. Das heißt, dein Kind sollte im Zahlenraum bis 100 richtig gut und sicher rechnen können, ja, also richtige Ergebnisse produzieren. Aber auch hier nochmal der Hinweis, wenn du merkst, dass dein Kind hier sehr viel zählt oder auch gar nicht versteht, was es da tut, bestimmte Aufgabenarten nicht rechnen kann, wenn die Aufgabe sich umstellt, also zum Beispiel eine Platzhalteraufgabe, eine Ergänzungsaufgabe nicht rechnen kann und dann immer deine Hilfe braucht, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das ist keine gute Grundlage für die dritte Klasse. Das weißt du wahrscheinlich schon, das hast du schon gespürt. Ja, manche Eltern lassen sich eben auch davon beruhigen, dass Lehrkräfte sagen, ja, das wird schon, ne, wir schauen mal oder so, aber ganz ehrlich, es geht ja immer auch um dein Kind und im ersten, also das ist der Fokus, ist dein Kind. Ja, es geht immer eigentlich nur um dein Kind, aber damit will ich sagen, es geht darum, ob dein Kind in der dritten Klasse Stress kriegt in der Schule oder nicht. Und Stress kriegt das Kind ganz sicher, wenn es nicht gut vorbereitet ist für die Klassenstufe. Ja, dann wird es Stress bekommen, weil ich kann sagen, in der dritten Klasse wird es einfach haarig. Ja, da wird es schwierig. Da kommen Umrechnungen, da kommen Kommazahlen, ne, große Übertragungen, der große Zahlenraum bis 1000, ja, Zehnerübergang, halbschriftliches Verfahren, schriftliches Verfahren, multiplizieren mit großen Zahlen und so weiter. Da kommt vieles aufs Kind zu, was in der zweiten Klasse schon gut vorbereitet sein sollte. Ja? Also auch hier der Impuls, schau mal, ob dein Kind das alles kann, also sicher rechnen bis 100, Zehnerübergänge plus und minus einstellig und zweistellig, also zum Beispiel Aufgaben wie 58 plus 9, 58 plus 39, 58 minus 9, 58 minus 39. Ja? Das sind auf jeden Fall wichtige Aufgabenarten, die dein Kind auch richtig erklären soll, beherrschen soll, also auch verstanden haben soll. Das ist die Grundlage, ist das Verstehen. Und dann der große, zweite große Part in der zweiten Klasse ist dann natürlich die Multiplikation, die Division. Hier der Hinweis, sollte dein Kind alle Malreihen auswendig gelernt haben, so wie es die Schule eigentlich empfiehlt. Da bin ich gar kein Fan davon, das weißt du vielleicht schon. Ich finde, auch das Malrechnen muss verstanden sein vom Kind, sonst hat es überhaupt keinen Wert, weil es nicht nachhaltig ist. Klar kann man Dinge auswendig lernen, aber wenn kein Verständnis drunter liegt, ja, dann bleibt es immer sinnfrei, sag ich mal. Ne? Dann lernt dein Kind irgendwie 100 Sätzchen, keine Ahnung, Chinesisch, hat überhaupt nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Und dann ist es quasi nicht so, dass es tragfähig ist für weitere große Themen, die in Mathematik noch auf dein Kind zukommen werden, in der dritten, aber auch in der vierten Klasse. Ne? Also, dann muss es sich mit Tricks weiterhelfen und das macht, ist beschwerlich und das Kind mag es nicht, auch nicht so, weil es einfach merkt, ich komme nicht so gut von der Stelle und Rechnen ist schwer. Mach deinem Kind das leicht, indem du tatsächlich nochmal schaust, ob es ein Verständnis hat. Also Zehnerübergänge, wie gesagt, die Aufgaben solltest du dir erklären können, schlüssig, wie es dir rechnet und nicht zählend irgendwie. Zählendes Rechnen ist nicht schlüssiges Rechnen, ist nicht verständiges Rechnen. Ja, es können auch Zählreste da sein und dein Kind weiß aber am Zehnern einer, da würde ich ein Auge zudrücken. Aber ich sag mal, prinzipiell sollte dein Kind das gut erklären können Und deshalb achte darauf, beim Malnehmen, bei Multiplikation, Division, dass die Reihen nicht einfach nur auswendig gelernt sind, sondern dass dein Kind auch hier ganz schlüssig eine Frage dazu beantworten kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, hör mal, kannst du eine Geschichte zu 3x5 erzählen, zu der Aufgabe 3x5 erfinden, ja, dann sollte dein Kind mit Überzeugung ja sagen und es sollte dann auch eine gute Geschichte auf Lager haben. Zum Beispiel, drei Kinder gehen ins Schwimmbad, jedes Kind bezahlt 5 Euro Eintritt, zusammen haben sie 15 Euro Eintritt bezahlt. Das wäre jetzt eine passende Geschichte zu 3x5, aber da muss ich ehrlich sagen, in unserer Erfahrung, die Eltern, die wir begleiten, deren Kinder haben Malen, Rechnen ganz oft, ganz häufig noch nicht verstanden. Diese Kinder machen dann zu der Malaufgabe 3x5, erfinden sie Geschichten, wie zum Beispiel, erinnere ich mich jetzt an, von Jonas, dritte Klasse, er hat eine Geschichte erfunden, zwei Zahlen, die 3 und die 5, zu sich selber überlegen, wie war die Geschichte? Irgend sowas wie sind Freunde, sie oder sind ein Paar, sie kriegen ein Kind, das ist dann der Punkt und zusammen sind es 15, so irgendwie. Also auf jeden Fall nichts, was zeigt, was darauf hindeutet, dass das Kind tatsächlich verstanden hat, was diese Malaufgabe wirklich bedeutet. Also schau mal, was dein Kind da sagt zu dieser Aufgabe. Na, lass dir die Zehnerüberschreitungen erklären und lass dir das Mal nehmen. Erklären. Geteilt durch ist so eine Sache, also Division, da muss ich ehrlich sagen, das Verständnis für Division sollte zumindest soweit da sein, dass dein Kind weiß, ich teile was oder ich teile etwas auf. Ja? Verteilen oder aufteilen sind ja die zwei Themen, um die es bei der Division geht. Dein Kind sollte also auch da zu einer Divisionsaufgabe, zu einer einfachen, eine Geschichte finden oder erfinden können oder zu einer von dir erfundenen Geschichte die richtige Aufgabe dazu finden. Das wäre so was, woran du erkennen kannst, ob das Verständnis für diese beiden Grundrechenarten bei deinem Kind auch vorhanden ist. Und ob es dann diese Aufgaben alle lösen kann, rechnen kann, das ist dann nochmal eine zweite Sache, die du schauen musst. Ne? Schau, wie rechnet dein Kind diese Aufgaben? Beim Malrechnen ist es ganz oft so in der zweiten Klasse, dass die Kinder hochzählen, die Malreihen, also dass sie zum Beispiel 6 mal 7, dann 7 plus 7 plus 7 plus 7 und so weiter, die Ergebnisse hochzählen oder aber selbst die ganze Aufgabe weiterzählen quasi. Also das ist auf jeden Fall keine gute Grundlage für die dritte Klasse. Sollte das bei deinem Kind so sein, dann würde ich auch hier wieder, hätte ich den Impuls, dir einfach zu raten, ja, schau mal, ob Würfelhaus für dich passt, für euch. Ich weiß, dass es funktioniert, dass es euer Kind weiterbringt, aber das ist auf jeden Fall ein Garant dafür, dass ein Kind ein Verständnis aufbaut für diesen Zahlenraum und auch dann gut vorbereitet in die nächste Klassenstufe geht oder spätestens dort dann die Rückstände aufholen kann. Kommen wir zur dritten Klasse. Ich habe schon ein bisschen was davon erzählt. In der zweiten Klasse ist es natürlich so, dass da auch Themen kommen wie Geometrie, die habe ich jetzt auch in der ersten Klasse ausgelassen. Natürlich auch Geld, natürlich auch Uhrzeit, ne, also Übertragungen, Textaufgaben kommen da schon vermehrt. Aufgabenformate, Rechenmauern, die kommen auch schon in der ersten Klasse. Und die zeigen nichts anderes als, ja, kann dein Kind vielfältig diese Aufgaben rechnen. Es sind ja immer die gleichen Aufgaben. Sie werden dann nur in andere Formate verpackt, Tabellen, wie gesagt, Rechenmauern und so weiter. Ne? Da ist das Format oft das Problem und gar nicht die Rechenaufgabe. Sollte dein Kind da also Probleme haben, dann kläre das Format. Also was passiert da genau? Ein Stein und ein anderer Stein und beide Steine geben zusammen ein Ergebnis, die Zahlen darauf. Na, da geht es nicht primär ums Rechnen. Dein Kind sollte da schon rechnen können, sondern es geht primär da ums Verständnis für das Format. Also auch bei der Tabelle. Viele Kinder verstehen nicht, wie eine Tabelle funktioniert. Da muss man erst das Format klären. Aber die anderen Sachen wie Sachaufgaben, Geld, Uhrzeit, die spielen natürlich in der zweiten Klasse eine verstärkte Rolle und kommen in der dritten Klasse nochmal ganz stark als Thema auf und sollten jetzt in der zweiten Klasse schon ein bisschen mehr vertieft verstanden sein und auch quasi die entsprechenden Aufgaben gerechnet werden können. Ne? Sonst wird die dritte Klasse ganz schwierig, ne? Weil da die ganzen, der große Zahlenraum nochmal in diese ganzen Themen mit reingenommen wird. Wenn dein Kind also nicht, zum Beispiel nicht ergänzen kann auf die Zahl 100, also nicht weiß, wie viel der 63 noch fehlen, bis es 100 sind, oder das falsch ausrechnet, viele Kinder machen da einfach, ne, zur 3 kommen noch 7 und zur 6 noch 4, also 47 wäre dann das Ergebnis, was viele Kinder bringen würden, dann stimmt auch oder wird dein Kind auch, dass die Ergänzung im Zahlenraum bis 1000 nicht richtig rechnen können. Später, nämlich dann zum Beispiel der 348, wie viel fehlen noch bis 1000? Wofür braucht es das? Zum Beispiel beim Umrechnen von Meter auf Kilometer zum Beispiel. Ja? Also eine Ergänzungsaufgabe sollte wirklich gut gekonnt sein und auch verstanden sein. Die braucht das Kind auch bei Uhrzeit. Also zum Beispiel Jan und Clara gehen ausreiten. Da ich ein Pferd habe, mache ich immer Beispiele mit Pferden oder Reiten. Sie gehen ausreiten, sie reiten zu diesem Zeitpunkt vom Stall weg und kommen dann wieder. Ja, so eine Differenz auszurechnen ist eine Ergänzungsaufgabe. Und dein Kind sollte natürlich auch auf 60 ergänzen können, weil das ist die bringt die Zeit halt mit sich. Ne? Die Stunde, die wir haben, die hat immer 60 Minuten. Also sollte eine Ergänzung von jeder Zahl auf die 60 auch etwas sein, was dein Kind beherrschen sollte. Demzufolge sollte es auf jede Zahl problemlos ergänzen können. Das ist eine große Herausforderung. Viele Kinder können das nicht, wenn sie in die dritte Klasse kommen. So, also das wäre auf jeden Fall das, was du für dein Kind, was du checken kannst nochmal für die zweite Klasse. Für die erste Klasse würde ich nochmal schauen, ob dein Kind tatsächlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, ob es Zählstrategien hat. Auch für die zweite Klasse ist das wichtig. Zählt es? Wie rechnet es die Aufgaben 5 plus 4, 15 plus 4? Sagt es dazu, ja, ich mache einfach die 1 dazu? Weiß es, warum die 1 dazu kann? Hat es das schon verstanden, dass es eine Analogieaufgabe ist? Oder macht es die 1 dazu, dein Kind, weil es einfach gelernt hat? Ich muss einfach hier vorne dran die 1 machen, ja. Das ist wichtig, dass du das schaust, und ich würde nochmal das Mengenverständnis klären. Das erkläre ich jetzt auch in beiden Zahlenräumen. Also wenn du ein Erstklasskind hast, was sich schwer tut beim Rechnen bis 20, was die Zehnerübergänge noch zählt und was wahrscheinlich die Ergänzungen auch nicht kann oder Platzhalteraufgaben nicht gut rechnen kann, dieses Kind solltest du nochmal testen auf Mengenverständnis. Du weißt vielleicht, weil du mich vielleicht schon öfter gehört hast in Bezug auf Mengenverständnis, da lasse ich nichts anderes gelten. Das muss da sein, ne? Sonst kann dein Kind gar nicht die Anforderungen, die in der Klasse gestellt werden, kann es gar nicht leisten, ja, ohne Mengenverständnis. Also gehe ich da nochmal kurz drauf ein, aufs Mengenverständnis im Zahlenraum bis 10. Das kannst du so testen. Du fragst dein Kind, ne, ich habe 5 Bonbons, du hast 3 Bonbons, wer hat mehr? Das weiß dein Kind natürlich, 5 ist mehr. Es wird auch sagen, du hast mehr, also 5 ist mehr. Ne? Und dann fragst du ja, und wie viel sind es mehr? Und wenn dein Kind jetzt sagt, 2, dann musst du trotzdem noch weiter fragen. Ne? Du fragst nämlich dann, ja, woher weißt du das? Wieso ist das so? Erklär es mir. Und jetzt muss das Kind erklären, warum es die 2 genannt hat. Ja? Dann sagt es vielleicht, ja, weil nach 3 kommen die 4 und dann die 5. Ja? Dann weißt du, es hat in Reihe gedacht. Ja, es kann aber auch sagen, ja, weil die 3 weniger ist als die 5. Das ist aber keine richtige Antwort. Dann musst du nochmal ein bisschen reinpieksen und sagen, hey, ja, aber wieso ist das so? Erklär doch mal, wieso ist das weniger? Ja, also bring dein Kind dazu, zu erklären, und schau genau, erklärt es in der Reihe. Also zum Beispiel die 5 ist weiter als die 3 oder höher als die 3 oder die 3 ist niedriger, tiefer, dunkler. Irgendwie, die Kinder haben alle möglichen Begriffe dafür. Oder aber, und das wäre die andere Variation, erklärt dein Kind das über die Differenz. Weil so viel sind 5, so viel sind 3 oder es sagt, das sind die 2 oder es sagt ganz einfach, weil 3 plus 2 5 ist oder 5 minus 2 3, irgendeine Rechenaufgabe. Und das ist genau der Unterschied. Daran kannst du erkennen, dass dein Kind ein ganz klares Mengenverständnis, ein ganz sicheres Mengenverständnis aufgebaut hat oder gesichert hat oder sich erarbeitet hat. Ja, und genau das Gleiche kannst du in der zweiten Klasse fragen. Da würde ich eben andere Zahlen nehmen, zum Beispiel 50 und 75. Ja, gebe ich meinen Eltern immer an. Schau doch mal, ob dein Kind eine Differenz nennen kann zu diesen beiden Zahlen, dass es auch weiß, was ist denn mehr. Das wissen die meisten Kinder, 75 ist mehr. Und wie viel ist es mehr? Und hier sagen sehr viele Kinder 7. Warum? Weil sie dann die 75 und die 57 tauschen, 50 und 57 vergleichen und nicht 50 und 75. Dann kann man dann nochmal den Hinweis geben, ja, hör mal, aber ich habe nicht 57 gemeint, sondern 75. Ja. Und jetzt kann ein Kind eine Differenz herstellen, ja oder nein. Wenn es keine herstellen kann, dann ist es auf jeden Fall, sage ich mal, gefährdet. Es wird die dritte Klasse nicht wirklich gut schaffen. Ja. Wenn es aber eine Differenz herstellen kann, wenn es dann ganz klar sagt, es sind 25, dann frage auch da, wie bist du denn darauf gekommen? Wie hast du das herausgefunden? Und dann wird dein Kind sagen, naja, weil 50 plus 20 ist 70 oder so, es wird es mit Rechnen begründen. Ja? Also da hier kannst du nochmal schauen, ob dein Kind ein gesichertes Mengenverständnis hat. Und dann weißt du auch schon, dass hier auf jeden Fall, sage ich mal, eine Grundlage da ist. Wenn dann die Rechenstrategien zählen sind, im Zahlenraum bis 10, 20 und 100, dann hat dein Kind vielleicht auch, ist irgendwann falsch abgebogen. Schau nochmal bei einem Zweitklasskind, ob das Mengenverständnis bis 10 da ist und ob das Mengenverständnis bis 20 da ist. Ja? Und dann schaust du natürlich, kannst du noch schauen, ob dein Kind auch verstanden hat, was eine Zahl bedeutet, eine zweistellige in der zweiten Klasse. Das sind dann so Dinge wie, wie viel Zehner hat denn die 48? Und jetzt aufgepasst, bei 48 können die Kinder sagen 4. Dann denkst du, ja super, hat er richtig gewusst, ja. Aber es kann ja auch sein, dass er einfach nur, oder dass sein Sohn oder die Tochter einfach weiß, aha, die erste Zahl, das ist die, die nennen die Zehner. Aber was ist eine Zehn? Keine Ahnung. Also was genau bedeutet das, 4 Zehner? Ja. Beim Drittklasskind kannst du, warte mal, noch dazu ein Gedanke. Du fragst dich vielleicht, was meint sie jetzt damit? Was bedeuten die 4 Zehner? Also du kannst zum Beispiel, wenn du wissen willst, ob dein Kind ein sicheres Stellenwertsystem oder das Stellenwertsystem sicher verstanden hat, so rum, dann kannst du einfach fragen, was ist denn 48 plus 10? Na, ganz schnell gerechnet. Und jetzt siehst du, wenn dein Kind weiterzählt und versucht, es über Zählen zu lösen, dann fehlt ihm das Stellenwertverständnis. Dann kannst du sagen, guck mal, ist doch nur ein Zehner, mach das dazu oder so. Aber weißt du, mit Erklärungen kommst du beim Kind nicht weiter. Das hast du vielleicht schon gemerkt. Also Kinder, die Probleme haben beim Rechnen, bitte nicht erklären. Die Kinder müssen verstehen dürfen. Und zwar selbst verstehen. Und dazu musst du sie anleiten. Du kannst nicht immer erklären, das funktioniert nicht. Dieses Erklären ist, wie wenn ich dir sage, guck, so baut man einen Motor zusammen, das erkläre ich dir einmal. Und dann, wenn du aber gar nicht verstanden hast, was überhaupt ein Motor ist, wofür man ihn braucht und wie die Einzelteile heißen, dann hast du das, dein Kind quasi nicht da abgefangen oder aufgefangen, wo es gerade steht. Ne? Und deswegen sei da einfach ein bisschen vorsichtig. Genau, also du kannst Mengenverständnis und Stellenwertverständnis nochmal testen. Wie gesagt, plus 10 ist so eine Fragestellung oder wie viel Zehner hat eine zweistellige Zahl. Genau das Gleiche kannst du in der dritten Klasse fragen, wenn du ein Kind hast, was jetzt die dritte Klasse abschließt oder abgeschlossen hat bereits, dann sage ich dir jetzt, was dieses Kind können sollte. Es sollte im Zahlenraum bis 1000 alle Aufgaben schriftlich und mündlich rechnen können, also sollte wissen, was die Zahlen, die dreistelligen Zahlen bedeuten, es sollte gut mit diesen Zahlen umgehen können, es sollte die Nachbarzehner, Nachbarhunderter bestimmen können, es sollte Platzhalteraufgaben können, Ergänzungsaufgaben, Zehnerüberschreitungen, halbschriftliche Verfahren, schriftliche Verfahren, ja, und dann natürlich die großen Malreihen, Übertragungen vom kleinen Einmaleins aufs große Einmaleins. Und das natürlich auch wieder in den schriftlichen Verfahren. Ist ziemlich viel in der dritten Klasse und vor allem ohne eine Grundlage aus der 1-2 werden die Kinder in der dritten Klasse einfach nicht gut performen. Ja, die sind gestresst, die kommen vielleicht gerade so durch oder haben sehr viel Mühe, müssen sehr viel üben. Das kannst du deinem Kind ersparen, wenn du gut vorbereitest, wenn du die zweite Klasse nimmst, um dein Kind gut vorzubereiten für die dritte Klasse. Auch da kann ich dir wieder Würfelhaus ans Herz legen, weil man da wirklich eine gute Grundlage schaffen kann. Wenn du jetzt aber schon ein Kind hast, Ende dritter Klasse, und es müht sich sehr, ne, dann solltest du schon nochmal schauen, ja, an was liegt es denn? Und da kannst du die Grundlagen abfragen, ne? Mengenverständnis im Zahlenraum bis 1000 wäre es dann. Du hast 500 Bonbons, ich habe 750, wer hat mehr, wie viel sind das mehr? Du nimmst einfach dreistellige Zahlen. Und fürs Stellenwertverständnis genau das gleiche, teste einfach eine zweistellige Zahl, zum Beispiel, wie viel Zehner hat die 365. Weiß dein Kind, dass es 36 sind, oder sagt es 6, weil es die zweite Stelle sieht, ne? Weiß es gar nicht, dass die Zehner in der 100 auch Zehner sind, wie viel Zehner da sind, ne? Wie viel Zehner hat die 100, das wissen viele Kinder, aber wie viel Einer hat die 10, warum hat die 100 zwei Nullen, also was genau ist da, ne? Kann dein Kind das erklären, kann es zu einer Aufgabe 300, zu einer Zahl 365 zum Beispiel plus 10 schnell und einfach rechnen, da hatte ich schon Kinder erlebt, einige Kinder, die wir begleiten, die dann zum Beispiel 465 sagen, ja, die quasi die Stelle vertauschen. Oder ist ein Kind, was mit den Stellen arbeitet und die vordere Stelle mit der mittleren Stelle und so weiter immer hin und her zusammenrechnet, also die Stelle nutzt, aber auch nicht verstanden hat, wofür die Stellen stehen, das ist auch oft, habe ich auch oft bei vielen Kindern schon erlebt, dass die Stellen quasi einfach nur irgendwie angewandt werden, aber nicht verstanden. Das merkst du dann beim schriftlichen Addieren und Subtrahieren vor allem. Kann dein Kind erklären, warum ich da eine 1 als Übertrag mache? Und lauter solche Dinge kannst du dein Kind fragen. Auch mal und geteilt natürlich hier die schriftlichen Verfahren, die muss man können. Man muss es auch schriftlich rechnen können. Aber wenn dein Kind nicht verstanden hat, was Malrechnen ist, und wenn dein Kind vor allem alle Malaufgaben, alle Geteiltaufgaben, also alle Divisionsaufgaben, jetzt muss ich ein bisschen langsamer sprechen, ich werde zu schnell, glaube ich, alle Divisionsaufgaben aus, alle Multiplikationsaufgaben auswendig geübt hat, dann wird es die Divisionsaufgaben mit Rest wahrscheinlich nicht wirklich gut rechnen können. Das merkst du in der dritten Klasse ganz verstärkt, weil hier kommt einfach viel mehr, auch beim schriftlichen Dividieren, da muss man ja immer mit Resten rechnen und das fällt den Kindern dann total schwer, weil diese Zahlen, sie kennen die ja nur aus den Multiplikationsreihen, aus den Malreihen. Ja, und wenn das aber eine Zahl ist, die da gar nicht reinpasst, dann weiß dein Kind die Malaufgabe dazu nicht. Deswegen können Kinder, die nur auswendig gelernt haben beim Malrechnen, eben die Divisionsaufgaben nicht gut mit Rest. Ja, das ist der Grund dafür. Auch da gibt es eine Lösung, ne, du kannst hier nochmal im Verständnis ansetzen, aber dann natürlich in der Multiplikation nochmal schauen, was kannst du deinem Kind noch mitgeben an Strategien und dann auch schauen, wie kann ich die Strategien aufs Dividieren übertragen mit Rest. Ne? Da gibt es eine sehr schöne Übung, nämlich oder eine Möglichkeit, dem Kind zu helfen. Das ist dann mit der sogenannten Annäherungsstrategie, ne? Dass dein Kind nochmal schaut, bin ich jetzt weit weg von der Lösung oder nicht weit von der entsprechenden Malaufgabe und dann nochmal sich nähert an die Lösung. Annäherungsstrategie. Genau, so, das heißt also, das sind die Sachen, die dein Kind können sollte und dementsprechend kannst du jetzt schauen, in welche Klassenstufe wechselt dein Kind jetzt und was muss es dann jetzt schon vorbereiten. Für die Wiederholungsphase, die jetzt in jeder Klassenstufe nach den Ferien kommt, musst du schauen, hat es alle Grundlagen sicher und nicht nur augenscheinlich, sondern auch mathematisch gesehen. Dann musst du eigentlich nichts tun. Ich leide unsere Eltern, die wir bei Würfelhaus begleiten, die leiden wir an, nicht nur die Sachen aufzuholen, die noch im Rucksack des Kindes sind, die noch nicht wirklich verstanden waren, sondern auch schon die nächsten Themen vorzubereiten. Also unsere Eltern werden alle angeleitet, zum Beispiel die Zweitklasskinder jetzt aufholen zu lassen, aber dann direkt den Zahlenraum bis 1000 vorzubereiten, damit in der Wiederholungsphase, ne, schon der Zahlenraum bis 1000 ganz geläufig wird und dann, wenn er in der Schule eingeführt wird, dann verstanden ist vom Kind und keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Und das würde ich dir auch für die erste Klasse vorschlagen. Ne, schau, dass du den Zahlenraum bis 100 vielleicht schon mit deinem Kind machst. Wenn du nicht weißt, wie du das machst und wie du deine Kinder schnell heranbringst, dann auch hier wieder der Tipp, schau dir Würfelhaus an. Wir machen das ganz schnell mit den Kindern und das gelingt auch mit dieser Anschauung und mit der Arbeitsweise sehr gut, die wir da den Kindern und den Eltern zeigen. So, was bleibt jetzt noch? Vielleicht zum Abschluss, einfach dir und euch schöne Ferien zu wünschen. Schaut, dass ihr in der Routine bleibt, dass deinem Kind das Üben Spaß macht und dass es tatsächlich erfolgreich nach den Ferien erfolgreich wieder in die nächste Klassenstufe startet, die Rückstände aufgeholt hat, eventuell die es hatte und quasi dann jetzt mit neuem Elan dann in den nächsten Zahlenraum durchstarten kann. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis dann.